Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Der Kompressor-Podcast ist hier mit Shanli Anwar und ja, Jahresende ist Zeit der Jahresrückblicke. Auch der Kompressor macht mit, aber wir blicken auf das ganze Jahrzehnt zurück. Wir wollen uns spezielle Diskurse in der Popkultur anschauen, die sich ja rund um Repräsentation und Identitätspolitik gedreht haben. Von MeToo-Bewegung über Black Lives Matter bis hin zu sehr deutschen Phänomenen. Unsere Auseinandersetzung mit Migration. Und da ist jetzt nicht die neue Welle so gemeint, sondern die über Jahrzehnte lang verfestigte deutsch-türkische Kultur. Da wird es um politische Aspekte gehen gegen Ende. Klar, NSU-Morde, das wird ein Thema sein. Aber popkulturell hat die Türkischness in Deutschland auch eine große Fülle zu bieten an Songs, Filmen und anderen Kulturproduktionen. Über diese Entwicklung in den 2010er Jahren haben wir mit dem Filmemacher Cem Kaya gesprochen. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wie würden Sie denn diese Dekade eben in puncto Deutsch-Türkischness zusammenfassen?
Die 2010er Jahre waren ein Jahrzehnt des Zurückblickens und der Neuentdeckungen, würde ich sagen. Nachdem 2011 50 Jahre Anwerbeabkommen zwischen der Türkei und Deutschland auch gefeiert wurde, da hat man auf die Kulturgeschichte nochmal der Migration geschaut und auch das Gedächtnis aufgefrischt, ne? Und auch sehr vieles wiederentdeckt, was eben verschollen war oder in der ersten Generation halt, also in den Köpfen dasteckte, aber wir wussten ja davon nichts. Es gab viel Fördermittel und sehr viel Interesse auch, diese Geschichte zu schreiben. Und es sind viele Dokumentarfilme zu der Zeit entstanden, sehr viele Ausstellungen. 2010 war Istanbul ja auch noch Kulturhauptstadt Europas, bevor die Stimmung dann spätestens 2013 mit den Gezi-Protesten gekippt ist. Also es war das Jahrzehnt der Entdeckungen, würde ich sagen.
Entdeckungen, was Istanbul angeht, auch für viele Erasmus-Studentinnen und Studenten. Mietpreise in hippen Stadtteilen in Istanbul wie Kadıköy, Beşiktaş ging ja durch die Erasmus-Studenten nach oben. Was ist jetzt beim Rückblick auf die deutsch-türkische Migrationsgeschichte so herausgekommen?
Also für mich steht am Anfang der 2010er eine Musikkompilation, die hieß Songs of Gastarbeiter, die 2013 bei Trikont in München erschienen ist. Das war eine Kompilation über die Musik der türkischen Einwanderer damals und die wurde kompiliert von Bülent Kulukcu und Imran Ayata. Und das, was die beiden gemacht haben, war echte Pionierarbeit. Denn sie haben sich die musikalische Kultur und auch die Subkultur der Migranten in Deutschland angeschaut und haben vergessene Künstler wie Ozan Atacanani zum Beispiel aus der Versenkung geholt, haben ihre Songs neu eingespielt im Studio. Dann auch so Pioniere der allerersten Zeit, also der 60er Jahre wie Aşık Metin Türköz und Yüksel Özkasap, die Nachtigall von Köln. Und diese Lieder der ersten Einwanderergeneration, die kamen dann durch diese Kompilation wieder auf und man hat sich dann auf einmal interessiert auch dafür. Und des Weiteren gab es noch viele, viele andere Sampler. Es gab so Songs wie Wie hat es mich nach Köln verschlagen? Nerden düştü yolum Köln'e zum Beispiel von Yüksel Özkasap, die sehr traurige Lieder gesungen hat. Oder es gab diese satirischen Lieder von Metin Türköz, wie zum Beispiel Kabahat Tercümanda, also Schuld war nur der Dolmetscher.
Ja.
Und mit der Zeit, also und sukzessive haben speziell mit dem Türkis hat zum Beispiel deutsche Worte auch und deutsche Texte auch dann irgendwann angefangen zu schreiben. Zum Beispiel Guten Morgen, Maestro. Das ist so ein Lied, wo ein Arbeiter irgendwie nach Ausreden sucht, warum er nicht zur Arbeit kommen muss.
Dieses Lied von Metin Türkis von der Kompilation Songs of Gastarbeiter hören wir jetzt mal.
Guten Morgen, Maestro. Affedersin Formenago. Guten Morgen, Maestro. Affedersin Formenago. Heute ich bin sehr müde. Morgen vielleicht nicht mehr. Yeah, 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 yeah.
Das klingt auch irgendwo humorvoll. Das ist also wieder ausgegraben worden. Wie ging es denn musikalisch weiter? Also bei den Nachfahren der Gastarbeiterin, der Gastarbeiter, bei den Töchtern, Söhnen, Enkeln und Enkelinnen?
Also die Musikszene hat sich ja in Deutschland im Vergleich zur Türkei ganz anders entwickelt und es gab auch unterschiedliche Genres. Und da spielen auch viele soziale und politische Veränderungen mit hinein, wie zum Beispiel der Anwerbestopp 1973, als dann für viele Familien auch klar wurde, sie gehen nicht mehr zurück. Und dadurch hat sich das Konsumverhalten auch auch verändert, weil man nun in ein Leben in Deutschland investiert hat und man brauchte halt auch musikalische Dienstleistungen, wie zum Beispiel Hochzeitsbands. Mhm. Also es wurden ja Feste hier gefeiert. Musikrestaurants haben mir aufgemacht und dafür brauchte man Musiker. Da ist auch eine Neuentdeckung wieder in den 10er Jahren, die Band Group Doge aus München. Das war eine Hochzeitsband, die viel mit Moog-Sounds experimentiert hat. Wurde auch neu aufgelegt von Iron Hand Records aus Duisburg. Dann gab es andere Entwicklungen, wie zum Beispiel den Militärputsch 1980 in der Türkei, als viele politische Flüchtlinge nach Deutschland kamen, mhm. unter ihnen viele Kurden. Dadurch hat sich eine kurdische Musikszene hier etabliert. Die alevitische Kultur hat sich in Deutschland stark etabliert. In den 90er Jahren dann nach dem Mauerfall herrschte eine sehr fremdenfeindliche Stimmung in Deutschland. Das Boot ist voll, war ja das Motto damals. Und nach den Anschlägen von Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen gründeten halt junge Migranten der zweiten Generation Hip-Hop-Gruppen als Reaktion eigentlich auf den Hass, der ihnen entgegengebracht wurde. Und das waren so ja, die Grundsteine des deutschen Hip-Hops eigentlich, die von Migranten gelegt wurden.
Denken wir an Advanced Chemistry aus Heidelberg, Fremd im eigenen Land oder aus Nordrhein-Westfalen die Formation Fresh Family mit dem Song Ahmet Gündüz.
Mein Name ist Ahmet Gündüz, lass mich erzählen euch, du musst gut schon zuhören, ich kann nicht sehr viel Deutsch. Ich komme von der Türkei, 2 Jahre hier und ich viel gefreut, doch Leben hier ist schwer. In Arbeitschef mir sagen, Kanake, hey, wie geht's? Ich sag dann erst doch nichts verstehen.
Das war 1990. Ahmet Gündüz gilt wirklich als erster deutscher Hip-Hop-Song, der auf einem Tonträger im Handel war, noch vor den Fantastischen Vier. Wie diese migrantische, ja oftmals eben auch deutsch-türkische Musikgeschichte jetzt in den 2010er Jahren aufgearbeitet wurde, darüber habe ich auch weiterhin dann mit Filmemacher Cem Kaya gesprochen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, er selbst hat 2014 den Dokumentarfilm Remake, Remix, Rip-Off herausgebracht, ein Film über die Copy-Culture in der türkischen Blockbuster-Filmindustrie in den 60er bis 80er Jahren. Also dieses Phänomen immer mal wieder zurückzugucken in den letzten 10 Jahren in der deutsch-türkischen Community. Das gibt es eben auch dann in Bezug auf die Musikentwicklung.
Also die Chronisten des Hip-Hops zum Beispiel in Deutschland sind ja, kann man durchaus sagen, Murat Güngör und Hannes Loh. Sie haben also neben zahlreichen Buchveröffentlichungen, auch von natürlich anderen Chronisten des deutschen Hip-Hops, auch eine Vortragsreihe gestartet in den 10er Jahren, die hieß Vom Gastarbeiter zum Gangster-Rapper. Und da gab es im Deutschlandfunk auch mal ein Feature vor einem Jahr, das hieß Alis im Wunderland.
Wenn man mit dieser Brille drauf schaut, dann wird man erkennen, dass dieser Weltempfänger, der da steht, für die erste Generation hier in Deutschland spricht, für die sogenannte Gastarbeitergeneration, die diesen Weltempfänger genutzt hat, um Kontakt aufzunehmen über die Nachrichten in den Heimatländern und darüber etwas zu erfahren. Das war also quasi nur ein Empfänger. Aber die Kinder dieser sogenannten Gastarbeiter, die haben sich nicht nur mit diesem Weltempfänger beschäftigt, sondern die haben ein neues Gerät kennengelernt und das war nämlich der Plattenspieler. Und mit diesem Plattenspieler waren sie nicht nur Empfänger einer globalen Hip-Hop-Kultur, die sie empfangen haben, sondern gleichzeitig auch Sender, Produzenten, die damit gearbeitet haben.
Also eine Vortragsreihe zu deutsch-türkischem Gangster-Rap. Jetzt arbeiten Sie selbst aktuell an einem neuen Dokumentarfilm zu genau diesem Thema, der Popmusik von Deutsch-Türken. Und Sie sind dabei auch auf Sachen gestoßen, die Sie so ein bisschen auf dem Album, über das wir vorhin gesprochen haben, Songs auf Gastarbeiter, vermissen.
Naja, vermissen nicht wirklich, weil ich meine, das ist ja eine großartige Arbeit gewesen, die Ayata und Kulukcu geleistet haben auf der Compilation, aber es gibt natürlich durchaus mehr. Eine neue Entdeckung in meinen Recherchen war ein Tape namens Anadolu Bayramları, was übersetzt anatolische Festtage bedeutet, von Pissende Kuh, Kassettenlabel. Dieser Tipp kam von Felix Kubin. Und dieses Pissende Kuh-Kassettenlabel wurde von so ländlichen Punks betrieben, die in der Nähe von Hildesheim auf einem Dorf gewohnt haben, in einem Bauernhaus, und da viele großartige Kassetten hergestellt haben. Und damals kam ein türkischer Mann namens Orhan Kara zu ihnen und sagte, er wolle Musik machen. Ihr macht doch Musik, hat er gesagt. Und da haben sich dann hingesetzt, gemeinsam mit Diet Schütte, das war so das Zentrum dieser Szene, und hat eine Session aufgenommen. Dies führte dann zu diesem Tape, das Anadolu Bayramları, anatolische Festtage, das dann auf so einem Home-Recording-Label namens Science Fiction Park Bundesrepublik veröffentlicht wurde.
Wir hören mal einen Ausschnitt.
Seni
Was ist das hier für ein Text eigentlich?
Das ist ein Liebeslied.
Das ist ein Liebeslied, so elektronisch aufgeklärt. Genau. Wenn wir jetzt den Blick von den Wiederentdeckungen, den historischen Songs, der Retro-Musik mal wieder nach vorn wenden, da hat sich ja mittlerweile die deutsch-türkische Popmusik eher hin zu Trap, zu Hip-Hop entwickelt, oder?
Ja, das kann man ruhig behaupten. Also, dass die 10er-Jahre dieses Jahrzehnts eigentlich vom Hip-Hop und vom Trap beherrscht wurde und auch sehr viel natürlich von Migrantenkindern und Migrantenenkeln, ne? Die Charts werden ja dominiert von Rappern wie Mero, Eno, Ufo, 361, dann Summer Jam und viele, viele mehr, auch natürlich nicht türkische Migrantenkids, ne? Darf man nicht vergessen, Capital Bra, SSIO. Und die deutsche Sprache wurde natürlich auch verändert, ne? Also durch den Hip-Hop. An dieser Stelle sei Haftbefehl vielleicht erwähnt, so als Pionier des munteren Sprachmixes. Ne?
Der ja auch vom Feuilleton gefeiert wurde dafür.
Ja, ja, natürlich, selbstverständlich, klar. Der Feuilleton, der stürzt sich ja dann natürlich auf sowas als der neue große Dichter und so. Naja, und ich meine, da habt ihr auch euer Esperanto. Und dann gab es den regen Austausch natürlich auch zwischen den Musikszenen der Türkei und Deutschlands. Das ist interessant, dass das also wieder zurückging. Also zum Beispiel Mero oder auch Ufo 361 werden ja auch in der Türkei gehört. Ne? Also es gibt Leute, die können die deutschen Texte in der Türkei auswendig. Zusammenarbeiten mit türkischen Rappern haben zum Beispiel auch zugenommen. Wie zum Beispiel Ezhel, ne? Einer der erfolgreichsten Rapper der Türkei, hat gerade frisch mit Ufo kollaboriert. Die haben viele, viele neue Tracks rausgebracht. Wir sind Kral zum Beispiel. Kral heißt König auf Türkisch, ne? Ist auch so ein Sprachmix. Aber es gab natürlich auch, also mal abgesehen von diesem männlich dominierten Rap, auch sehr starke Rapperinnen, also Hip-Hopperinnen, wie zum Beispiel Ebo, die aus München-Wien aus der Ecke kommt, jetzt in Berlin lebt. Und sie hat dann natürlich jenseits dieses Gangster-Rap ganz andere Diskurse, ich sag's mal feministische Diskurse, angestoßen. Punani Power, das war so ein Schlagwort in ihrer Arbeit.
Oder auch der Titel Kanak for Life.
Meine Cousins, meine Familie, meine Gang. Tut mir leid, nein, wir sind keine Friends, keine Friends.
Gut, das ist jetzt Hip-Hop, das sind neue Einflüsse, aber es ist halt immer auch wieder so eine Retro-Ebene zu spüren, auch mit anderen Musikstilen.
Da gab es ein paar Labels, die sehr viel in diese Arbeit reingesteckt haben, wie zum Beispiel, also international gesprochen, Finders Keepers aus London, dann Sublime Frequencies aus Seattle. In Deutschland waren das wirklich Pioniere, ne? Wie Sebastian Reier, also aka DJ Booty Carell, aus Hamburg vom Goldenen Pudel Club oder Groove Attack Records. Dann Holger Lund, auch so ein Musikarchäologe, Global Pop First Wave Records. Diese, wie nennen sie mal, Musikforscher haben dann tatsächlich viele, viele Dinge auch ausgegraben und unter anderem den anatolischen Rock, also Anadolu Rock oder Anadolu Pop, international Anatolian Pop genannt, war so in den 60er, 70er Jahren ein starkes Genre in der türkischen Rock- und Popmusik. Künstler und Musikgruppen haben zu jener Zeit traditionelle anatolische Stücke neu interpretiert. Das waren sehr psychedelische Sounds zum Teil. Diese alten Künstler wurden neu released und wieder in Erinnerung gerufen. Es gab dann amerikanische Hip-Hopper, die sie gesampelt haben zum Beispiel. Und so in der Türkei ganz berühmte Folksängerinnen wie zum Beispiel Selda Bağcan sind dann in Europa getourt und haben eine internationale Fangemeinde sich erschlossen. Und dann formierten sich auch neue Gruppen. Und da ist in Deutschland zu erwähnen die wunderbare Derya Yıldırım und Grup Şimşek.
Klingt sehr so nach 70er, lebt aber aktuell in Hamburg. Was aber auch auffällt, ist ja, dass es eben einen Schwung an neuen Einflüssen aus der Türkei, neu eingewanderte, immigrierte Menschen gibt, Künstler gibt, die Metropolen wie Berlin landen und da auch wieder die Musik mitbringen vielleicht, oder?
Also nach dem Putsch 2016 ist ja wirklich so eine große Auswanderungswelle, also ein großer Braindrain hat ja eingesetzt, eine Auswanderung junger gebildeter Schichten aus der Türkei, viele Akademiker, Künstler, Literaten, Journalisten. die haben ihre musikalische Kultur mitgebracht natürlich, ne? Und viele Künstlerinnen sind dann auch ganz nach Deutschland gezogen. Und da möchte ich Gözen Atilla unbedingt erwähnen, die derzeit in Berlin lebt. Gözen Atilla war eine feste Größe im Istanbuler Kulturleben und hatte da ihre eigene Radioshow, war DJ und kommt so mehr aus der experimentellen Musik. Und sie hatte ein Projekt oder hat ein Projekt namens Anadol. Anadol hat 2017 eine Platte rausgebracht, die hieß Hatıralar, Erinnerungen, und 2019 Uzun Havalar. Das ist so eine musikalische Form, kann man nicht übersetzen. Und wenn man das beschreiben wollte, dann müsste man sagen, gut, ja, es ist so eine Art Lo-Fi, Synthie-Pop, man muss das hören, um es zu verstehen, was es ist. Und diese zwei Platten wurden unglaublich gut besprochen in Indie-Kreisen, also von Istanbul bis Tokio, war so in den iTunes Indie-Charts oder den Top 50 lange Zeit. Und ja, also womit kann man es vergleichen? Vielleicht mit so Synth-Experimenten von Bruce Haag oder The Space Lady. Lass einfach reinhören.
Übersetzen, Kiralik Aşk.
Ja, das ist gemietete Liebe.
Gemietete Liebe, genau, ja, sehr Sinti-lastig.
Das ist aus Hatıralar, aus dem 2017-Album, aus den Erinnerungen.
Also Hip-Hop, Pop, Retro-Rock und Sinti ist alles dabei in diesem Jahrzehnt deutsch-türkischer Popkultur. Die Diskurse waren aber eben auch in diesen 10 Jahren sehr politisch geprägt. Durch verschlechterte Verhältnisse mit der Türkei, eine Polarisierung, die in Deutschland durch Pegida-Özil-Debatten und vor allem durch die Selbstenttarnung des NSU 2011 geprägt war. Eben das in Deutschland jahrelang Rechtstouristen unbehelligt und unermittelt migrantische Kleinunternehmerinnen, Unternehmer und vor allem eben Türkeistämmige umbringen konnten, das hatte sich vorher keiner vorstellen können. Wir haben mit dem Filmemacher Cem Kaya dazu gesprochen, auch gefragt, wie hat das eigentlich die deutsch-türkische Community geprägt?
Also natürlich war die türkische Gemeinde erschüttert von den Ereignissen, ist ja klar. Und auch nicht zu vergessen natürlich der Bombenanschlag in der Kolbstraße in Köln, ne, 2004 und dessen Aufarbeitung. Also die Morde waren ja schlimm genug, aber ich glaube, die Ermittlungen, die Schuld bei den Opfern zu suchen, die Verschleppung, die Vernichtung von Beweisen, von Akten beim Verfassungsschutz, das hat eigentlich den Glauben so an die deutschen Institutionen zerstört, kann man sagen.
Aber die Aufarbeitung ging vielen ja nicht weit genug.
Genau. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Film, Der Friseur aus der Kolbstraße, vom WDR produziert. Der ist eben ganz arg wichtig, finde ich. Und 2017 gab es eine Initiative, ein gemeinschaftliches Projekt von Künstlern, Intellektuellen, engagierten Bürgern, das Tribunal NSU-Komplex auflösen. Das wurde am 20. Mai 2017 im Kölner Schauspiel vorgestellt. Und es war, also wenn schon die Justiz das nicht aufarbeitet, dann machen wir das eben und wir klagen an. Und angeklagt wurden die Akteurinnen des NSU-Komplex mitsamt ihrer institutionellen Einbettung. Und beklagt wurden die Opfer rassistischer Gewalt und das entstandene Leid. Und sie haben eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich Forensic Architecture nennt, aus London beauftragt, wissenschaftlich zu überprüfen, ob die Zeugenaussage von einem V-Mann namens Andreas Temme überhaupt stimmen kann, der sich am 6. April 2006 in einem Internetcafé in Kassel befand, als dort der Besitzer des Cafés Halit Yozgat vom NSU mit einer Schusswaffe ermordet wurde. Temme behauptet nichts, aber rein gar nichts, ne, von dem Mord mitbekommen zu haben. Und eine polizeiliche Begehung, kann man auch im Internet nachsehen, überzeugte dann die Richter, Temme Glauben zu schenken. Und Forensic Architecture, das ist eine Gruppe von Wissenschaftlern, die Verbrechen rekonstruieren, wie zum Beispiel in Kriegsgebieten. Und sie haben im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, da sie dieses Internetcafé 1:1 nachgebaut und diesen Mord rekonstruiert. Ich war damals als Kameramann dabei und habe das mitdokumentiert und daraus ist der Film entstanden, 77 Square Meters, 9.26 Minutes, der dann in Kassel und in Athen auf der Documenta gezeigt wurde und eigentlich den Beweis erbringt, dass Andreas Temme nicht die Wahrheit gesagt haben kann. Und wichtig war, dass man sowas macht, um internationale Aufmerksamkeit zu generieren, weil im Ausland eigentlich über den NSU nichts bekannt ist.
Mhm. Und das fast ja tragische, muss man sagen, an dieser Recherche von Forensic Architecture ist, dass sie sie auch dem Gericht beim NSU-Prozess vorlegen wollten und das aber als Beweismittel ja nicht mehr angenommen worden ist. Also das in Bezug auf den NSU-Prozess. Wenn wir jetzt weiterblicken, welche anderen Themen, politischen Themen waren denn in diesem Jahrzehnt noch bedeutend für die deutsch-türkische Community?
Oh, ich meine, es gab sehr viel natürlich, das alles aufzuzählen, dauert ja viel zu lange. Flüchtlingskrise, ne? Pegida, AfD, also auch kulturell ist ja viel passiert. Ne? Also das Gorki-Theater wurde unter der Leitung von Shermin Langhoff zum Theater des Jahres gewählt. Das war 2014, glaube ich.
Also es gibt auch Lichtblicke.
Ja, also durchaus. Ne? Also Ersan Montag zum Beispiel so, wird da gefeiert als Enfant terrible des deutschen Theaters zum Beispiel. Dann war 2010 auch das Jahrzehnt der türkischen Fernsehserien, der Export von türkischen Fernsehserien international. Auf Netflix werden welche gezeigt mittlerweile. Ganz Südamerika schaut türkische Fernsehserien interessanterweise.
Aber im Grunde, es dominierte medial sehr viel natürlich auch der Rechtsruck. Neben den ganzen politischen Diskursen, was gab es denn noch für alternative Bilder in den Medien, was Deutsch-Türkinnen und Türken angeht?
Naja, es wurde ja auch sehr viel, also Fiction produziert und da gab es natürlich sehr viel. Ein Film stach heraus, wenn man jetzt über Islamophobie, Stigmatisierung und so weiter redet, da gab es einen Film, der hieß Oray, der lief auf der Berlinale und hat den GWFF-Preis für den besten Erstlingsfilm bekommen. Der Regisseur des Filmes heißt Mehmet Akif Büyükatalay und Oray spielt in der Alltagswelt junger gläubiger Muslime und das war etwas, was tatsächlich zu Polarisierung geführt hat beim Zuschauer, auch auf den Festivals, weil man so einen Blick also in die Alltagswelt nicht erwartet hat. Das geht um so ein ethisches Dilemma, religiös-ethisches Dilemma, das der Protagonist in diesem Film hat und zum ersten Mal eigentlich hat man junge gläubige Muslime gesehen, die halt nicht radikalisiert sind in dem Sinne, wie man das halt immer glaubt.
Das sind Allahs Gesetze.
Was für Gesetze, ist mir scheißegal, Schwachsinn. Kennen Sie mich? Oray, sen ve ben. Tamam mı? Allah kafa vermiş, göz vermiş, kulak vermiş.
Nasıl Burcu?
Ich habe Mist gebaut. Schon da, ich habe mit meiner Frau gestritten. Ich habe übertrieben, habe mich nicht unter Kontrolle gehabt. Und im Streit habe ich Atala gesagt.
Scheidung.
Ausschnitt aus dem Film Oray, dem Film, der prämiert worden ist als bester Erstlingsfilm auf der Berlinale. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, zugleich aber auch nach vorne, was wäre denn jetzt ein guter Endpunkt für unseren Rückblick und unseren Blick über diese ganzen Themen rund um Deutsch-Türkischness in den letzten 10 Jahren?
Vielleicht wäre eine Veranstaltung zu erwähnen, die vor 2 Wochen in Berlin stattgefunden hat, in der Heinrich-Böll-Stiftung. Denn da wurde der 80. Geburtstag des Schriftstellers Aras Ören gefeiert. Aras Ören kam ja in den 60er Jahren nach Deutschland und von ihm wird ja gesagt, dass er der erste deutsche Autor sei, der auf Türkisch schreibt. 1973 veröffentlichte Aras Ören im Rotbuch-Verlag das Langgedicht Was will Niyazi in der Nauninstraße, was dann später auch verfilmt wurde. Und es ist einer der ersten großen Texte über das türkische Leben in Berlin, über Sprache, über Integration, Fremd- und Selbstwahrnehmung. Und später folgten ganz andere, also viele, viele Beiträge. Örens, er war ja auch Schauspieler, hat in vielen, vielen Filmen mitgespielt, Radiomacher beim SFB damals, Akademiemitglied. Und da war ich auch auf dieser Veranstaltung. Es waren auch ganz andere große Namen dabei, wie Emine Sevgi Özdamar, die Schriftstellerin. Das war toll zu sehen, dass Aras Ören weiterhin in Deutschland arbeitet und schreibt. Seine Berliner Trilogie wurde neu aufgelegt im Verbrecherverlag, auch auf Deutsch, dass auch Deutsche das eben lesen können. Ja, das würde ich sagen, ist ein guter Abschluss zum Ende des Jahrzehnts.
Ein verrückter Wind eines Tages wirbelte den Schnurrbart eines Türken. Und der Türke rannte hinter seinem Schnurrbart her und fand sich in der Nauninstraße. Er zog in die Wohnung unter Frau Kutzer. Er war zurückhaltend, ein Mann mittlerem Alters. Er aß nichts, er trank nichts, er sparte nur. Dann eines Tages, wie er gekommen war, ist er leise wieder gegangen. Er ist gegangen, aber ihm nach Drängen seiner Landsleute, Frauen, Männer, Kind und Kegel. Und die Nauninstraße wurde voll von frischem Thymiangeruch.
Aras Ören, der erste deutsche Autor, der auf Türkisch schreibt. Wir gratulieren nochmal zum 80. Geburtstag. Und Ören ist also der Schlusspunkt unseres Rückblicks auf die deutsch-türkischen Diskurse des vergangenen Jahrzehnts. Es geht weiter mit unserem Dekadenrückblick dann als nächstes mit dem Aspekt Blackness. Wenn der Kompressor-Podcast gut angekommen ist, dann gerne abonnieren beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Bei Spotify sind wir auch oder ganz klassisch bei der DLF-Audiothek.